Herzlich willkommen zum Männer-TÜV, eurem Podcast zu Männergesundheit und Langlebigkeit. Wir kümmern uns um den Mann, wir streicheln ihn, wir rüffeln, aber wir rütteln ihn auch und versuchen durch Informationen, ihn selber sensibler zu machen für die Fallstricke des eigenen Geschlechts. Und damit reden wir auch über uns selber. Wir, das sind Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln, Dr. Gerd Wirz, Gesundheitsexperte und Neurophysiologe, und mein Name ist Peter Großmann. Ich bin Diplom-Sportwissenschaftler und langjähriger Radio- und Fernsehmoderator. Guten Tag allerseits, die Herren.
Moin Peter.
Guten Tag, ich bin ein bisschen später reingekommen, weil ich noch ein paar Liegestützen gemacht habe.
Du bist schon immer ein Streber gewesen.
Ja,
Pumper,
ja, ja.
Pumper, deine Pumper.
Ja, ja, es sieht einfach besser aus, die Muskeln, unmittelbar nach so Liegestützen.
Auf, hör auf.
Ja, ja, aber ich habe jetzt gerade gesagt, ich bin ja Fernsehmoderator gewesen. Ich habe schon mal in jungen Jahren ein Quizformat im Fernsehen moderiert. Und deswegen habe ich euch mal eine Frage mitgebracht. Da seid ihr schon mal ganz gespannt, oder?
Mhm.
Komm schon, ja. Die Frage des Tages ist nämlich: Wovon haben Männer mehr als Frauen außer den Haaren in den Ohren und in der Nase?
Hm? Ja, natürlich. Männer haben mehr Muskeln. Das würde ich mal so sagen. Das ist eindeutig.
Mhm.
Das,
ja. Und Männer haben ein bisschen mehr Hirnmasse, hilft aber nichts.
Ja. Ach, das, was schön, wir immer wieder hören und sehen.
Schön, dass du das an dieser Stelle so gesagt hast. So.
Ja.
Ja, genau, Muskeln. Es geht heute um die Muskeln. Die waren in der Forschung ja immer so ein Nebenschauplatz. Früher hat sich die Sportwissenschaft primär ja eher ums Herz- und Kreislaufsystem gekümmert. Aber das hat sich verändert. Seit 20 Jahren ungefähr hat man erkannt, dass Muskeln deutlich mehr können, also zunehmen. Aber sie können auch abnehmen. Und das ist heute unser Thema, wenn der Muskel schrumpft.
Männer-TÜV, die etwas andere Gesundheitsinspektion.
Die Herren, es geht nämlich heute um Sarkopenie. Und ich habe erst gedacht, was kennst du, was so ähnlich klingt? Das ist Sarkozy gewesen. Das ist aber keine noch schlimmere Krankheit, sondern das ist eigentlich ein ehemaliger französischer Staatspräsident gewesen. Also da war mir klar, du bist auf einem ganz falschen Weg. Also wenn wir über so ein Wort reden wie Sarkopenie, dann muss man erstmal klären, was heißt das denn überhaupt ursprünglich?
Klingt ganz schlimm, Sarkopenie. Und es kommt noch von einem Wort, das ähnlich schlimm klingt. Das ist nämlich Sarkomer. Und Sarkomer heißt, ist griechisch, ja, heißt irgendwas mit Fleisch und Muskel und Abschnitt. Also ganz wörtlich gesehen ist ein Sarkomer so ein Abschnitt des Muskels, und zwar der kleinste Abschnitt des Muskels, den es gibt. Und da finden dieses Kontrahieren, also dieses Zusammenziehen statt. Das muss man sich so vorstellen, wie so Fäden, die so ineinander gezogen werden, damit der Muskel sich zusammenzieht. Das sind die Sarkomere. Und wenn man davon zu wenig hat, also Armut, Mangel ist Penia im Griechischen, und dann heißt das Ding eben Sarkopenie.
Und übersetzt halt der Verlust des Fleisches.
Verlust des Fleisches, ja, genau.
So
und, ist das. Und das Schlimme ist aber bei Sarkopenie, Ingo, du wirst wahrscheinlich gleich noch den Unterschied zu Atrophie erklären,
genau.
Aber das Schlimme bei Sarkopenie ist, das tritt auf, wenn die Muskeln nicht mehr so gebraucht werden, und dann wird nicht nur Muskel, also das Fleisch abgebaut, sondern auch so das Ganze drumherum. Also der Stoffwechsel drumherum wird weniger, die Nerven werden abgebaut, also quasi ist das so, wie wenn so ein Studio komplett zusammengenommen wird, und dann hat man eben von all diesen Komponenten nicht mehr so viel. Und deswegen ist es so schwierig, wenn man einmal so Sarkopenie hat einziehen lassen, die wieder rückgängig zu machen.
Grundsätzlich ist das ein Thema, Gerd, was wir in Deutschland noch gar nicht intensiv diskutieren. Denn es befällt praktisch, und das ist die allerwichtigste Botschaft, ab dem 50. Lebensjahr quasi die gesamte Gesellschaft, ob Mann oder Frau. Nicht nur Mann, sondern auch Frau. Deswegen freuen wir uns, wenn heute auch Frauen mal gerade zu diesem Thema zuhören, weil das ist sehr bedeutsam, eben weil wir dort auch genau diesen Sarkopenverlust auch genauso erleben wie beim Mann. Nur der Mann hat ein bisschen mehr Muskulatur, der hat ein bisschen mehr Puffer, das ist alles.
Mhm.
Also vielleicht nochmal, du hast ja gerade schon mal gefragt, der Unterschied zur Atrophie, den kennen ja alle. Der Unterschied zur Atrophie ist letztendlich, wenn man länger mal bettlägerig war, dann weiß man beispielsweise, dass dann Muskulatur durch Nichtnutzung schwindet. Nach einer Operation beispielsweise oder eine Ruhigstellung hatte, dann ist das so, dann schwindet Muskulatur durch Nichtnutzung. Sarkopenie ist etwas anderes. Es ist, wie du richtigerweise sagst, eine neurophysiologische Veränderung, insbesondere eine Veränderung, daraus ergibt sich eine muskelstrukturelle Veränderung, also die Qualität der Muskulatur und das Volumen verändert sich. Und daraus haben wir dann eben große, vielleicht auch später noch zu erklärende Defizite, die dann sich in vielfältiger Form darstellen. Aber Sarkopenie ist die viel problematischere Erkrankung, ist quasi eine Erkrankung auch, tritt etwa ab dem 50. Lebensjahr bei jedem Menschen auf, hat eine neurophysiologische Komponente, also das Verhältnis von Nerv und Muskel, das Orchester funktioniert nicht mehr so optimal. Da gibt es so eine kleine synaptische Überträgersubstanz, die motorische Endplatte nennen wir die. Und diese übersetzt quasi das Nervensignal nicht mehr richtig auf die Muskulatur.
Aber das ist doch wirklich, das ist schon wirklich spannend, muss ich sagen. Jetzt, also das, was ich jetzt erfahren habe, ist, und das wird vielleicht die Zuhörer draußen auch erstaunen, dass es eine Krankheit ist, die wir alle bekommen. Also die wir sozusagen, da kann man sich gar nicht vor schützen, aber man kann was dagegen tun, oder?
Genau, man muss auch sagen, bei Männern und Frauen läuft es etwas unterschiedlich ab. Also so ungefähr ab dem 40. Lebensjahr schon fangen wir an, pro Jahr 1% unserer Muskelmasse zu verlieren durch Sarkopenie. Das klingt ja jetzt nicht mal so viel, aber ne, von 40 auf 60 sind das schon mal 20%. Und das heißt, mit 80 hast du die Hälfte deiner Muskelmasse abgebaut. Und das ist das Tragische daran. Und da geht es eben nicht um Bizeps, dass man irgendwie noch einen gut aussehenden Muskel hat, sondern es geht in der Hauptsache um die Haltemuskulatur. Ne, wir müssen noch aufstehen können, wir müssen noch Treppen steigen können, wir müssen die Einkäufe noch erledigen können. Darum geht es ja im höheren Alter. Und bei Männern geht das eher kontinuierlich. Bei Frauen ist, die haben ja bis zu ihrer Menopause Östrogen, das nochmal so ein Booster ist für Muskeln. Und das bleibt dann plötzlich von heute auf morgen ganz weg. Und deswegen haben die eher einen schubweise Verlust an Muskeln. Und da muss man dann nochmal intensiver eben ab der Menopause eingreifen. Da reden wir wahrscheinlich gleich noch drüber, wie man das machen kann.
Was sind denn so die typischen Ursachen? Also ich als Laie quasi auch, aber ich tippe mal eher darauf, dass man sagt, man tut zu wenig mit sich selber. Ja, man hat sich daran gewöhnt, dass man wenig Bewegung hat und das führt automatisch zu einer Verringerung von Muskulatur. Das werden vielleicht viele auch nachvollziehen können schon mal. Aber was macht es denn dann quasi zu einer Krankheit? Warum wird das dann so schlimm? Tatsächlich, dass wir teilweise darüber nachdenken müssen, dass wir was dagegen tun können, auch vielleicht neue Maßnahmen entwickeln, wie zum Beispiel bei Ärzten Untersuchungsmethoden, dass man sagt, der Arzt muss auch mal gucken, wie die Muskulatur aussieht und den Leuten auch mal sagen, ihr müsst was tun.
Würde ich mir wünschen, wenn das passieren würde, viel, viel intensiver, wird in anderen Ländern auch gemacht. Da gibt es eine Muskeldiagnostik, bei uns findet das leider nicht statt. Kein Arzt untersucht das in einer medizinischen Routine, finde ich ein Skandal, weil letztendlich die Muskulatur eben nicht nur uns bewegt, sondern das größte Stoffwechselorgan ist. Es ist ein endokrines Organ, so nennen wir das. Und endokrine Organe heißen, sie schütten Botenstoffe aus. Und diese Botenstoffe sind ein ganz wesentlicher Faktor davon, dass wir eben, wenn wir das verlieren, die inneren Organe auch alle darunter leiden. Und selbst das Gehirn darunter leidet, weil eben diese Botenstoffe aktivierende Botschaften in diese jeweiligen Organe senden und diese davon profitieren. Das bedeutet also, Muskulatur ist quasi ein Stimulator, ein Aktivator, ein Gesundmacher für unsere ganzen Strukturen und das ist das, was wir eben hegen und pflegen müssen. Natürlich verlieren wir immer so ein wenig, wenn wir nichts tun, Muskelkraft und Muskelmasse. Und beides ist genauso problematisch, denn wir denken ja immer nur an Kraft, die Masse hat auch seine Bedeutung. Und das heißt eben, dass wir dann eben diese endokrine Funktion der Muskulatur nicht mehr in dem Zustand haben, wie wir sie haben sollten.
Als Musterschüler habe ich ja nicht nur Liegestützen gemacht, sondern ich habe auch eine Studie gelesen nochmal heute vor unserem Podcast und die passt genau zu dem, was du gerade gesagt hast, Ingo. Da hat man nämlich Frauen untersucht, die Brustkrebs überlebt haben und die hat man Krafttraining machen lassen oder eben keins und zwar das sogenannte HIIT-Training, High Intensity Interval Training und hat festgestellt, dass durch diese Botenstoffe, also die Myokine, von denen du eben gesprochen hast, die dann geschüttet wurden durch dieses hochintensive Training, tatsächlich stärkere Belastung auf, stärkere Wirkung auf die Tumorzellen ausgeübt wurden. Das heißt, die wurden effektiver bekämpft. Und das zeigt nochmal, dass der Muskel auch ein endokrines Organ ist und nicht nur unser Halteapparat.
Ja, diese Botenstoffe gehen natürlich insbesondere da auf ganz verschiedene. Wir kennen ja mittlerweile Myokine nur 600 bis 800. Wir gehen davon aus, es gibt 3000. Und die stimulieren unter anderem das Immunsystem. Es gibt eine große Studie, um auch nochmal zu glänzen, die sehr schön auch belegt, dass wir immer gedacht haben, okay, Muskulatur hat insbesondere Effekte auf das Stütz- und Bewegungssystem. Es hat aber große Effekte, das wissen wir. selbst bei kardialen Erkrankungen, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hast du weniger Muskelmasse, hast du deutlich mehr davon an kardialen Ereignissen wie Infarkt oder Schlaganfälle und gleichzeitig natürlich auch koronare Herzerkrankungen. Wir wissen sogar, dass die All-Cause-Mortality-Rate, also die Überlebensrate, sinkt, wenn du weniger Muskelmasse hast. Das wissen alle, die auf der Intensivstation sind. Wissen genau, dass die robusteren Personen deutlich bessere Überlebenschancen haben als die anderen. Und dazu dient eben Muskulatur als endokrines, aktivierendes, stimulierendes System.
Das möchte ich aber auch nochmal irgendwie hier
jetzt glänz mal.
Applaus bekommen.
Ja, glänz mal.
Ja, ja, Osterschüler sozusagen werden. In eurer Gegenwart ist das natürlich gar nicht so einfach, muss ich sagen. Aber ich habe auch schon mal Liegestützen gemacht. Reicht das? Nein. Pass auf. Aber ich gucke jetzt gerade mal an mir runter. Es ist ja so, dass ich bin jetzt 62 Jahre alt und wenn ich mal ganz ehrlich bin, merke ich schon, dass die Arme dünner werden. Ja. Das ist jetzt so, dass ich das Gefühl habe, das macht mir jetzt nichts aus und ich bin ja auch im Training. Ich mache ein bisschen Krafttraining und ich fahre auch irgendwie Fahrrad und so. Aber tatsächlich, glaube ich, ist das doch etwas, was jeder bei sich erkennen könnte, dass sich quasi am Körper was verändert. Wie sieht es denn aus? Woran erkenne ich das denn eigentlich? Ist das ein Erkennungsmerkmal schon? Ich sage, oh, irgendwie meine Arme werden immer dünn.
Ja, jein. Also ich glaube, es ist eher wichtig, wie Ingo eben schon gesagt hat, dass man das mal untersucht, weil das Gefühl ist ja bei jedem anderen verschieden. Ja, also ne, der eine sagt, boah, ich habe schon dünne Ärmchen und hat aber noch ganz dicke, weil er einfach sehr darauf achtet, erscheint ihm das so. Aber ich glaube, es gibt viele Warnlampen, wie Ingo schon eben gesagt hat, man könnte das untersuchen mit Radio, mit Röntgenstrahlen kann man auch die Muskelmasse messen. Man kann es einfach machen. Ich glaube, wir hatten das schon mal bei einer Folge über unseren Bauch. Man kann es auch mit einer einfachen Körperwaage machen, so diese sogenannte Bioimpedanzmessung. Das muss dann aber schon eine gute Waage sein, ja, wo du auch nicht nur mit den Füßen draufstehst, sondern wo du auch Handgriffe in der Hand hast. Daran kannst du auch die Muskelmasse erkennen. Also das ist ein bisschen objektiver, als auf die Muskeln zu gucken, weil ganz ehrlich, heute hast du gute Laune, da sagst du, boah, meine Muskeln sind aber dick oder du hattest gerade deine Liegestützen und dann sieht's besser aus.
Das stimmt. Ich muss auch sagen, wenn ich eins von Ingo Frohböse gelernt habe, dann, dass das Außen gar nichts aussagt, das Drinnen ist entscheidend. Genau, das ist wirklich wahr. Aber ich erinnere mich daran, Ingo, wir beide waren mal auf der FIBO, auf der Fitness- und Freizeitmesse in Köln und da haben wir auch über Muskulatur geredet, das weiß ich noch. Und da hast du so ein komisches Gerät mit gehabt, wo man mit der Hand so zudrücken
Handkraft,
konnte.
Handkraftmesser.
Handkraftmesser, genau. Wo man dann irgendwie erkennen kann, wie ist meine Kraft eigentlich noch, die ich so habe. Ne? Also eigentlich wäre es ja einfach, das zu überprüfen. Ne?
Es gibt sogar große Datensätze von Millionen von Menschen und es ist die Handdynamometrie, so heißt das. Da bekommt man so ein kleines Kraftmessgerät in die Hand, muss ganz feste zudrücken und dann kann man anhand von Vergleichsdaten, Normdaten einfach erkennen, wie steht es so um die Muskulatur. Kann jeder Arzt, kann man fast in der Apotheke, in jeglichen Organisationen einfach machen, mal so eben zwischendurch, genau wie man Blutdruck misst, kann man das machen. Um noch eben kurz eine Zahl zu sagen, wir haben die zwar schon in einer letzten Folge mal gesagt, Männer sollten 40% Muskelmasse haben, damit das Orchester des Körpers stimmt und Frauen etwa 25-30% Muskelmasse. Und da haben mit Sicherheit, wenn wir das mal messen würden, in der Bevölkerung oder Gesellschaft, haben die meisten da wahrscheinlich ein Defizit. Und genau dieses brauchen wir einfach. Denn bezogen auf die relative Masse in Bezug zum Beispiel auf die Fettmasse, muss auch die Muskulatur ein ganz bestimmtes Gegengewicht darstellen. Denn auch die Fettmasse ist endokrin, auch die Fettmasse sendet Botenstoffe aus. Und wenn die eine Sprache zu viel gesprochen wird als die andere, dann wissen wir, der Körper verändert sich. Und das müssen wir einfach verhindern. Deswegen ist das Orchester des Körpers abhängig davon, dass ausreichend Muskelmasse vorhanden ist.
Verdrängt eigentlich Muskulatur Fett?
Ja, er wirkt, er umzingelt und er drosselt sogar. So kann man es beschreiben. Denn es ist wirklich in der Tat so. Verdrängen kann man schon sagen, ja, es gibt dem Fett keine Chance, groß zu werden. Weil, ein Beispiel, Muskulatur verbrennt auch in Ruhe Energie. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor. Das bedeutet also, dass viel mehr metabolische Prozesse tätig werden, je mehr Muskelmasse ich habe, im Gegensatz zur relativ passiven Fettmasse. Ein Beispiel, wenn ich friere, wer arbeitet für uns? Die Muskulatur. Das ist einer der größten Wärmeproduzenten und daran sieht man schon die große Stoffwechselbedeutung.
Und deswegen muss man auch nicht beunruhigt sein, wenn die Waage ein Kilo mehr zeigt, weil Muskeln sind schwerer als Fett.
Ja, 13% ne? ist der Feind der Waage, das kann man sagen, aber ist nicht schlimm. Ja.
Und deswegen muss man auch den sogenannten BMI, diesen Body Mass Index, mit Vorsicht genießen, weil der wird ja errechnet auf das Gewicht und der zeigt aber nicht, wie viel Muskelmasse man hat. Also man könnte einen relativ hohen BMI haben und wenn man aber ganz wenig Fett und viel Muskelmasse hat, dann zeigt er einem falsch negative Werte.
Okay, dann ja, können wir ja, dann auch, ne? Man könnte dann sagen, wir gucken mal hier, das ist ja wahrscheinlich alles Muskelmasse bei mir. Da liegen aber manche wirklich falsch.
Oder Samenstränge, was immer gerne gesagt wird, ja. Aber auf der anderen Seite, Gerd, das ist auch ganz, ganz wichtig.
Sind die eigentlich schwerer als Fett?
Weiß ich nicht. Da ist ja auch Luft drin bei vielen, glaube ich. Aber was ich noch sagen möchte, ist, grundsätzlich ist so, dass auch das Gegenteil natürlich der Fall ist. Wenn du sehr schlank bist, hast du auch keine ausreichende Muskelmasse mehr. Das heißt, das Schlanksein ist kein Indiz dafür, für einen optimalen Metabolismus in Bezug auf die Muskulatur. Ganz im Gegenteil sogar, wir nennen das ja Skinny Fat, die sehr schlank sind, die ein wunderbares Ergebnis auf der Waage machen, aber die haben keinen Metabolismus mehr, weil die Muskelmasse fehlt.
Gut, also das kennen wir tatsächlich auch von diesen ganzen 10.000 Meterläufern, den Marathonläufern und so, wo du natürlich dann auch eine Figur siehst, dass da ist nur wenig Muskelmasse. Da wird viel weggefressen durch die Körperarbeit, die sie normalerweise leisten, durch diese Hochleistungsarbeit. Aber die müssen natürlich noch tatsächlich in der Lage sein, diesen Marathon zu laufen. Also Muskulatur ist ja da, aber spezielle Muskulatur und der Rest ist ja nicht mehr gebraucht, ne?
Also kann man das sagen, denn gerade Ausdauersportler trainieren ihre Muskeln nicht. Und auch wenn ich immer höre, ja, ich gehe doch laufen, ich gehe doch Radfahren, ich gehe doch schwimmen, das ist für die Muskulatur viel zu wenig Reiz. Muskulatur braucht mit zunehmendem Alter eine richtig gezielte Reizsetzung. Je oller, je doller. So kann man das wirklich letztendlich beschreiben. Und genau deswegen arbeiten eben Ausdauersportler gegen ihre Muskeln. Selbstkannibalismus können wir es auch nennen. Die werden aufgefressen. Und zum Zweiten ist natürlich auch Muskelmasse immer Gegner der Leistung. Deswegen sieht man ja diese schmalen Figürchen da immer auch bei den Rennradfahrerinnen und Fahrern, weil die Leistung dann relativ betrachtet größer wird, weil weniger Masse bewegt werden muss.
Sehr spannend.
Und diese meisten Sportarten, die jetzt eben kein reiner Kraftsport sind, die führen ja doch zu Ungleichgewichten, ne? Weil sie nur eine bestimmte Art von Muskeln fördern. Also auch der Tennisspieler, der hat nur gewisse Muskeln, die da gefördert werden. Und das ist eben alles so nach vorne gerichtet. Ja, da wird also die Rückenmuskulatur gar nicht so gestärkt. Und deswegen ist ganz gezieltes Krafttraining, wie Ingo das eben gesagt hat, extrem wichtig.
Werbung. Mit 80 haben die meisten Menschen nur noch die Hälfte ihrer früheren Muskelkraft. Das spürt man beim Treppensteigen, Aufstehen oder beim Spaziergang. Dabei wissen wir längst, Bewegung hält jung, aber sie braucht Muskeln. Hier setzt Popeye Vegan an. Ein natürliches Muskelpräparat auf Basis von Spinatextrakt. Spinat enthält bioaktive Pflanzenstoffe, die mittlerweile auch in klinischen Studien hinsichtlich ihres möglichen positiven Effekts auf Muskelkraft und Erholung im Sport untersucht werden. Neben Spinatextrakt und Leucin enthält Popeye Vegan zudem die essentielle Menge an Kreatin. 2x2 Tabletten täglich reichen. Für mehr Kraft im Alltag. Popeye Vegan ist 100% frei von tierischen Bestandteilen, gut verträglich und eine sinnvolle Ergänzung zu regelmäßigem Muskeltraining. Popeye Vegan, entwickelt von Pharmazeuten und wissenschaftlich basiert. Erhältlich bei DM oder online. Informationen zu Inhaltsstoffen und Anwendungen findet ihr in den Shownotes.
Ja, und da würde ich gerne nochmal das Thema Sarkopenie wirklich nochmal hier auf, es war ja unser Ausgangsthema, aufs Tablett bringen. Sarkopenie ist eine qualitative Veränderung der Muskulatur. Und vielleicht nochmal so bezogen auf die Anatomie, kleine Anatomielehrstunde, es gibt ja rote und weiße und so ein paar Zwitterfasern in jeder Muskulatur. Bleiben wir mal bei den roten und weißen. Die roten, die machen unsere Alltagstätigkeit, die lassen uns Taschen tragen, malen, schreiben, die ganz normalen Alltagsaktivitäten, auch die Haltung. Das machen primär diese roten, ausdauernden, gut durchbluteten Muskelfasern. Die sind fein, machen Feinmotorik. Die großen, starken, kräftigen, weißen Fasern machen aber die Leistung. Und die sind insbesondere durch die Sarkopenie beeinträchtigt. Und die werden abgebaut. So haben viele ab 50, 60 Jahren nur noch Muskulatur, die aus roten Fasern besteht. Und können sich nicht mehr schnell bewegen, können nicht mehr springen, hüpfen, laufen, sprinten oder auch schwere Lasten heben. Genau das verlieren wir nämlich. Die Qualität verändert die Leistungsfähigkeit und damit die PS der Muskulatur. Wir haben also zwei Veränderungen. Die qualitative Menge, die Masse der Muskulatur geht verloren und die Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Muskels, weil wir eben einen Verlust an weißen Fasern haben. Es wird Gölschen für mich. Rote und weiße Muskelfasern natürlich total toll, aber die weißen müssen wir mehr in den Blick nehmen.
Ja, ich meine, das klingt schon dramatisch, muss man sagen, wenn man das so hört. Und vielleicht auch hat der eine oder andere da jetzt irgendwie auch den ersten Hinweis bekommen darauf, dass es eigentlich auch wirklich Sinn macht. Ich meine, es gibt Menschen, die körperlich ja immer viel gearbeitet haben, die auch irgendwie körperlich anstrengende Arbeiten haben, wo man viel Muskulatur braucht. Die hören auch irgendwann auf. Da kommt dann noch dazu, dass sie dann aufhören damit, mit ihrer Muskelarbeit tatsächlich. Und der Abbau ja sowieso stattfindet. Und mancher denkt auch gar nicht dran. Und der Mensch, der immer nur laufen geht, macht auch einen Fehler. Das heißt, wir müssen da schon drauf achten. Gibt es denn, und das habe ich auch mal gehört, so als Stichwort, das Stichwort Proteine, gibt es denn eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich substituiere irgendwie etwas, damit ich das aufhalten kann? Geht das mit Nahrungszusätzen?
Also prinzipiell sind Proteine ja ein wichtiges Thema. Und du hast ja eben gefragt, warum tritt Sarkopenie auf? Wir haben ja schon einige Gründe genannt. Und einer der Gründe, die wir noch nicht genannt haben, ist auch, dass der Körper mit dem Alter schwerer in der Lage ist, Proteine aufzunehmen. Das heißt, da müssen wir schon ein bisschen zuführen. Und jetzt ist die Frage, kriegt man das mit Nahrung hin? Ich glaube, in den meisten Fällen, man braucht so ungefähr 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine, die man täglich aufnehmen sollte, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, im Alter langsam erhöhen. Und wenn man das Gefühl hat, dass man sich sehr proteinreich ernährt mit Quarkspeisen, mit ja auch tierischen Proteinen, da haben wir ja wieder das Thema, nimmt man Fleisch, rotes Fleisch oder nicht. Also dass man sich da sehr proteinorientiert ernährt mit guten, hochwertigen pflanzlichen und tierischen Proteinen, dann braucht man vielleicht keine Proteinpulver. Ich weiß gar nicht, wie du das siehst, Ingo.
Also erst einmal grundsätzlich, ohne Training kann ich noch so viel Proteine zu mir nehmen, es passiert nichts.
Habe ich schon fast gedacht, dass du das sagst, Ingo.
Ja. Ja, von nichts geht nichts. Also nur Essen hilft hier nicht. Man muss halt einen Reiz setzen. Und dieser Reiz führt einfach dazu, dass die Muskulatur angeregt wird, mehr Proteine eben einzulagern in die Muskulatur. Und dadurch verhindert man so ein wenig den Muskelmassenverlust. Ich muss ihm in hoher Qualität es zur Verfügung stellen. Es ist nicht nur die Quantität. Und da bin ich auch bei deiner Zahl, so 1,2 ist so das Minimum. Im höheren Alter, so wie bei uns, kann es auch schon mal 1,5 sein. Gerade an Trainingstagen beispielsweise braucht man schon mal ein bisschen mehr. Denn der Körper wird zur Baustelle immer nach dem Training und der beste Baustoff ist eben nicht Spaghetti Bolognese oder Pizza Napoli, es ist das Protein. Und das bedeutet
schade
eben...
Schade auch.
Ja, schade auch. Ne? Das ist Fisch oder Fleisch, Tofu oder Sojaprodukte, Hülsenfrüchte, gute Quellen, weil Käse, Magerquark, Edamame, die asiatische Sojabohne, tolle Produkte, die sollten regelmäßig auf den Teller. Aber eben immer in einer bestimmten Ausstattung, in der Qualität, bedeutet für mich, ich brauche nicht unbedingt einen Shake. Aber ich nutze den zum Beispiel auch gern, wenn ich viel unterwegs bin. Ich weiß genau, ich habe nicht ausreichend gegessen. Aber ich weiß eins, ich muss meinem Körper die Baustoffe geben. Dann nehme ich schon mal einen Shake in Ausnahmesituationen. Und das müssen wirklich alle, denn viele essen dann auch zu wenig. Gerade auch Frauen essen meistens zu wenig im Salätchen oder im Minestrone. Im Süppchen ist nichts drin, was Proteine betrifft. Also
aber
unbedingt
schon mal. Dass ich dich unterbreche, aber das heißt, die Männer sind da besser aufgestellt, weil die Männer mehr Proteine essen. Also wir hatten ja in unserer ersten Folge am Grill, ihr könnt euch erinnern, nochmal deutlich gemacht, dass Männer natürlich noch mehr Fleisch essen als Frauen tatsächlich. Und das könnte ja in dem Zusammenhang ein Vorteil sein, ne?
Also ich bin dran, ja, ich höre es gerade. Gerd nickt mir gerade zu, ja. Ja, es ist in der Tat so, dass Männer die größeren Proteinkonsumierer sind, auf jeden Fall. Die Frauen essen etwas anderes, qualitativ manchmal hochwertigeres, aber eben für den Baustoff deutlich zu wenig. Die achten viel zu wenig drauf, weil das Körpergewicht hier so eine dominante Rolle spielt und sie Angst haben eben davor. Aber der Verlust eben an Proteinen führt zu einem Abbau anderer Strukturen. Also gehe ich davon aus, und da gibt es Statistiken auch, ja, Männer haben erst einmal den proteinreicheren aus die Ausgangssituation und konsumieren einfach deutlich mehr.
Also das, man sollte wirklich darauf achten, dass es wechselseitig ist. Wie gerade eben schon gesagt, Proteine futtern alleine, macht keine Muskeln. Aber Bewegung ohne Proteinzufuhr führt auch zu einem Mangel. Und das heißt, wir müssen, wenn wir ordentlich trainiert haben, müssen wir auch schauen, dass wir hinterher genug Protein zuführen, damit der Baustoff da ist.
Darf ich dieses Stichwort nutzen? Ich war jetzt so schnell, Gerd. Also sorry, aber da sind wir beim Training. Und ich habe ja gerade meine dünnen Ärmchen angesprochen hier, die ich im Spiegel gesehen habe. Von denen, Gerd, vielen Dank dafür, du mir gesagt hast, dass es ja gar nicht so ist, weil mein Bild von mir ja ein anderes ist. Ich bin ja wahrnehmbar. Guck mal hier.
Ich sehe bei dir Riesenmuskeln. Also mach dir keine Sorgen. Ja.
Nur lob ihr nicht zu viel.
Ja. Doch, ich finde, ich muss aber gelobt werden. Aber eine andere Frage. Die wichtigste Frage ist, was tue ich denn dann?
Yeah.
Was sollte zum Grundausstattung gehören, ab einem gewissen Alter? Womit muss ich mich beschäftigen? Sind es große Muskelgruppen? Sind es kleine Muskelgruppen? Wie kann ich diesem Verlust entgegenwirken?
Also eindeutig mit Training, das ist das Wichtigste. Und das Training muss eine bestimmte Intensität haben. Ich habe ja vorhin schon mal von den weißen Muskelfasern besprochen. Das große Problem der weißen Muskelfasern ist, und deswegen bekommen die meisten von uns auch falsche Empfehlungen, weil wir ja immer sagen, ab einem gewissen Alter, mach langsam, mach ruhig, du bist ja schon was älter geworden. Das ist genau die falsche Strategie. Um die weißen Muskelfasern zu aktivieren, um die Sarkopenie zu bekämpfen oder zu beheben oder mindestens zu stabilisieren, brauche ich also hohe Gewichtsbelastung oberhalb von 60% meiner Maximalkraft. Bedeutet also, ich komme häufig mit dem eigenen Körpergewicht gar nicht klar. Wenn ich eine Bewegung 20, 30 Mal ausführen kann, ist das kein Reiz im Sinne der weißen Muskelfaser. Ich muss eine Last haben, die ich 18, 12 Mal maximal schaffe. Dann schaffe ich es, letztendlich auch die weißen Muskelfasern anzusprechen. Und deswegen keine Angst vor Eisen. Irgendwann muss man ans Eisen. Ich mache das 2 bis 3 Mal in der Woche. Genau nur aus diesem Grunde macht mir auch keine Freude. Aber um die Sarkopenie zu bekämpfen, brauche ich hohe Belastungen. Und da helfen natürlich gerade die großen Muskelgruppen, wie die Oberschenkel, Bade, Wade, Gesäß, Bauch, Rücken, Oberarme. Das sind die Muskelgruppen, die ich machen muss, trainieren muss, weil die haben den größten Impact auf den Gesamtstoffwechsel des Organismus.
Und da hilft übrigens auch, mir zumindest mal ab und zu auch ins Studio zu gehen, damit ich mich mit anderen messen kann, ja, weil dann legst du noch eine Schippe drauf. Also man denkt ja immer, man ist so eisern zu Hause. Ich habe auch zu Hause so ein paar Gewichte. Aber ich glaube, wenn du unter öffentlicher Beobachtung stehst, da tust du noch mal eine Wiederholung obendrauf, ja, mhm, alleine, um den anderen deine Schwäche nicht zu zeigen.
Ja, das ist aber auch, so ist der Mann aber auch aufgestellt. Ne? Die Challenge muss immer sein, anscheinend.
So, ne? Und deswegen, ich meine, du darfst jetzt mit deinen, ich muss noch mal auf deine dünnen Ärmchen zurückkommen, das ist ja eigentlich ein toller Motivator. Ja, du sagst, egal wie dick die sind, sie müssen noch ein bisschen dicker werden. Wobei,
Ingo hat gerade was gesagt, was vielleicht auch jetzt, wo viele nachhaken würden, wenn sie es jetzt könnten, aber ich tue das jetzt mal stellvertretend für alle. Das macht keinen Spaß, das muss aber sein. Ne? Also der Punkt ist ja wirklich ein entscheidender. Wir haben ja schon ein paar Sachen beredet. Wir haben auch mal den Alkohol schon gehabt, also weniger trinken, ja, es muss auch sein. Man muss darauf achten. Man ist im Alter eben, man muss kapieren, dass man auch Dinge tun muss, die keinen Spaß machen, um tatsächlich seine Gesundheit zu erhalten. Ich glaube, das ist auch eine zentrale Botschaft. Ne?
Ja, Zähneputzen macht mir ja auch nicht immer Freude. Da gehe ich ja auch nicht sehr euphorisch hin. Das ist ja auch nichts anderes. Ja, aber ich tue es auch.
Wobei ich das Gefühl habe, man kann sich das schon schön machen, Ingo. Also so schlecht muss es jetzt auch nicht reden. Ja, also ja, das sind, weiß ich nicht, ich bin so ein Statistikfan. Ja, ich zähle dann immer, wie viele Wiederholungen habe ich geschafft. Oh komm, kannst du jetzt nochmal 5% Gewicht drauf tun oder so.
Pumpe.
Das motiviert einen. Ja,
ist auch so.
So, und wo ich nochmal Wert drauf legen möchte, ist, dass du dir schon überlegen musst, welche Muskeln brauchst du denn im Alter? Ja, also wir reden immer wieder vom Bizeps. Der Bizeps ist ja so wichtig jetzt auch gar nicht. Ja, der ist schon wichtig, aber wir müssen sagen, was brauchen wir? Wir brauchen im Alter, wir müssen gehen, wir müssen aufstehen, wir müssen unsere Balance halten. Also brauchen wir eine sehr gute Beinmuskulatur. Das ist übrigens auch echt hartes Brot, ja. Beinmuskulatur zu trainieren, weil da kommst du auch schnell aus der Puste, viel schneller als bei Oberkörper. Dann musst du deine Gesäßmuskulatur, die musst du auch trainieren. Ja, also ein starker Po schützt das Becken und schützt dich vor Stürzen. Ist auch ganz wichtig. Das wurde ja früher auch mal verpönt, dass man sagt, Mensch, du musst deine Po-Muskulatur nicht trainieren. Doch, ist eigentlich eine ganz wichtige Geschichte.
Guck dir doch mal den Hintern der Männer immer an, wie der hängt doch einfach nur noch schlaff runter. Das geht doch nicht. Ja. Oder ist das so?
Kannst du mal aufstehen, Ingo? Oder?
Ich kann doch den zusammenkneifen. Da wäre eine Walrus zwischentot.
Statt dass hier keiner sehen kann, meine sehr verehrten Damen.
So. Ja, aber interessant, was du sagst, weil ich glaube, es ist ja wirklich so, dass man tut ja auch was für sich. Es ist ja auch so, es führt ja nicht nur zu besserer Muskulatur, sondern das Aussehen verbessert sich ja auch. Also manch einer ist ja tatsächlich auch noch darauf aus, vielleicht zu sagen, vielleicht verbessere ich das auch nochmal. Also meine Silhouette, mein Körpergefühl wird auch besser dadurch. Und so. Das hat ja auch viele, viele Gründe, die man bis jetzt noch gar nicht genannt hat.
Ich sage nur Haltung. Also, wir reden ja gerade in heutigen schwierigen politischen Zeiten immer von Haltung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so ein bisschen Training gemacht habe, also gerade auch für die Rückenmuskulatur, und ich gehe dann anschließend raus, habe ich das Gefühl, ich gehe viel aufrechter. Und das ist auch echt ein tolles Gefühl, ja, dass man sagt, so, ich habe so die Schultern nicht nach vorne hängen, sondern plötzlich gehe ich mal aufrecht. Wahrscheinlich nach 10 Minuten ist das schon wieder ein bisschen weniger geworden. Aber dieser Anfangseffekt, der ist auch zum Beispiel motivierend.
Wichtig ist nur eins, glaube ich, das soll man hier nochmal über den Äther auch nach draußen kommunizieren. Es ist nie zu spät, damit zu beginnen. Auch wenn man heute vielleicht es jahrelang nicht gemacht hat, fangt bitte an. Weil die Muskulatur ist immer in der Lage zu wachsen, sich zu verbessern, trainiert zu werden, ein besseres Profil zu bekommen, die Haltung besser aufzubauen. Also am besten morgen anfangen, und das ist das ganz Bedeutsame, es lohnt sich.
So, und ich finde, die Sachen von höherer Pflegebedürftigkeit bei weniger Muskeln, die Gesundheitskosten explodieren, reduzierte Lebensqualität für viele Menschen, die keine Muskulatur mehr haben. Also das sind ja auch noch ein paar Argumente, die man auch noch reinwerfen kann, die auch gesellschaftlich sozusagen eine Rolle spielen. Wir sind kurz vorm Ende, aber bevor wir am Ende angelangt sind, lieber Gerd, lieber Ingo, hätte ich ganz gerne von euch nochmal gewusst oder erfahren, wenn man über das Thema Langlebigkeit redet und Muskulatur, das scheint ja wirklich, also wirklich eng, ganz eng beieinander zu liegen. Und kaum jemand macht sich darüber Gedanken. Ne?
Ich habe ja vorhin schon von einer Studie gesprochen, die eindeutig besagt, je mehr Muskelmasse du hast, umso länger lebst du. Das bedeutet also, dass du bei vielen Erkrankungen durch Muskelmasse präventiv etwas erreichen kannst, dass du viele innere Organe deutlich gesünder hältst und dass du vor allen Dingen auch deinen sozialen Status, deine Selbstständigkeit, deine Mobilität länger. Das hat sowohl das für die Qualität des Lebens zu tun, als auch mit der Länge des Lebens zu tun. Auch hier können wir keine Zahl sagen, aber ohne Muskulatur ist eindeutig, stirbst du früher.
Der Ingo hat mich heute vollkommen mit Studien geschlagen. Ich glaube, der ist irgendwie 3 Studien vor mir. Deswegen noch von mir eine ganz zum Schluss. Es gibt auch eine Studie an 90-Jährigen, und das zahlt auch auf das ein, was wir eben gesagt haben, die ganz klar sagt, dass massiv Muskeln aufgebaut werden konnten durch gezieltes Muskeltraining bei 90-Jährigen. Also es ist wirklich nie zu spät anzufangen. Und ich lege noch eine Studie drauf an amerikanischen Soldaten, die mit 50, 60 erst angefangen haben, was für ihre Gesundheit zu tun. Und da hat man also mit einer großen Zahl von Soldaten, das waren glaube ich irgendwie 10.000 oder so, und da hat man festgestellt, die konnten noch ihr Leben um 6 bis 7 gesunde Jahre verlängern, weil sie erst spät, aber doch mit körperlichem Training angefangen haben. Jetzt ist es das für mich für heute mit Studien.
Sehr schön. Und ich schlage Folgendes vor, als verbindendes Element. Wir treffen uns alle 3-mal im Studio und dann machen wir mal eine Challenge gegeneinander und dann gehen wir hinterher zusammen raus und dann machen wir mal schön auf dem Zettel und gucken mal, wer da am Ende gewonnen hat. Das ist doch in eurem Sinne, ihr seid doch Challenge-Typen auch, ne?
Ja, ihr habt jetzt schon verloren, also deswegen. Super.
Linke Stützen machen und uns gegenseitig dabei angucken.
Diese Androhung von mir, von Ingo, das ist schon super. Also vielen Dank, ein wichtiges Thema, Sarkopenie heute irgendwie bei uns im Männer-TÜV, und vielen Dank, dass ihr so schön erzählt habt, warum das ein wichtiges Thema ist. Gerd, Ingo, danke euch.
Gerne. Danke dir, Peter. Hast uns schön da durchgeführt.